Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die Geschichte des ukrainischen Films funktioniert, könnte man vielleicht sagen, wie ein Objektiv, das immer die wichtigsten Konfliktpunkte und auch Bestrebungen dieser Nation im 20. und dann auch 21. Jahrhundert in den Blick nimmt. Das passiert übrigens nicht einmal so sehr durch das, was die Filme auf der Leinwand dann zeigen, sondern vielmehr über das Schicksal der Institution Kino selber. Also vom Versuch, innerhalb des repressiven Systems der UdSSR Autonomie zu erlangen, über den Aufbau einer unabhängigen Kinematografie nach 1991 bis hin zur Suche nach nationaler Einheit angesichts der Aggression Russlands heute. Über Jahrzehnte war das ukrainische Kino immer Ausdruck des Kampfes um ideologische, künstlerische, kulturelle und auch finanzielle Unabhängigkeit von Russland. Vor der Sendung konnte ich über all diese Punkte mit der Slawistin Barbara Wurm sprechen. Sie arbeitet an der Humboldt-Universität zu Berlin und ist seit ein paar Jahren auch die offizielle Osteuropa-Delegierte der Berlinale. Und daher ist sie auch häufig in der Ukraine und Russland unterwegs gewesen, hat Festivals besucht, hat die Kontakte in die gesamte Filmszene des Ostens. Ich wollte zunächst von ihr wissen, woran sie denn überhaupt denkt, wenn sie an das ukrainische Kino denkt. Sind es denn Filme oder Regisseure, die ihr da in den Sinn kommen?
Bis vor kurzem hätte ich vielleicht, wären die ersten Assoziationen Namen wie Alexander Dovzhenko oder Kira Muratova gewesen. Vielleicht auch vergessenere, wie Mitbegründer des poetischen ukrainischen Kinos, Juri Ilienko. Aktuell ist das stark überblendet, um es euphemistisch zu formulieren. Und ja, ich würde sagen, seit 2014 war auch ungefähr die Zeit, wo ich begonnen habe, auch auf ukrainische Filmfestivals zu reisen, ist es eigentlich sehr stark eben ein Kino, das von den Folgen des Kriegs und der Verteidigung der Heimat handelt, von Kriegsschäden, von Kriegstraumata, von dem Einfluss auf den normalsterblichen Menschen im Alltag. Und das betrifft das Blockbuster-Kino bis hin natürlich zu den Arthouse-Filmen und auch den Filmen, die dann beim Festival ankommen, hier international.
Es ist ja gar nicht so leicht, die Frage überhaupt zu beantworten, was ist ukrainisches Kino? Das ist ja genau diese Schizophrenie, an der die ganzen nationalen Tendenzen ja jetzt durchbuchstabiert werden.
Ja, das ist in der Literatur zum Beispiel, ein bisschen habe ich mich damit beschäftigt, nicht allzu sehr, schon seit Jahrzehnten. Eine wichtige Frage, wie die Geschichte im Verhältnis zum Nation Building steht und umgekehrt, welchen Einfluss das hat, welche Hinderungen dadurch auch geschehen, weil es einen natürlich auch einfestlegt oder einzurrt. Und ja, für das ukrainische Kino hat es natürlich im aktuellen, vor allem institutionell, also mit vor allem dem Aufruf jetzt zur vorübergehenden Suspension beispielsweise russischer Kulturprodukte, russischer Filme, natürlich eine ganz starke Spitze erlangt. Ja? Also du wirst quasi als Filmemacher, der sich oder Filmemacherin, die sich, um jetzt ein Beispiel zu nennen, die bei uns vielleicht auch ein bisschen wenigstens bekannt ist, Katja Gornostai, die den Film Stop Zemlya gemacht hat, der bei der Berlinale lief in Generation, ein Film, der von einer Jugend handelt, die ganz genauso hier in Berlin Mitte zugange sein könnte. Ja? Selbst dann wirst du natürlich vor die Frage gestellt, wie bekennst du dich, bist du für oder gegen den Boykott, wie verhältst du dich zu dem Sanktionsaufruf, ab wann beginnt für dich der Feind zum Feind zu werden? Ist es jemand, der eine Waffe in der Hand hat oder die Bombe zündet, oder ist es schon ein russischer Steuerzahler, der eben den Krieg finanziert? Und dann kommen jetzt auch andere Leute ins Visier, die damit nie gerechnet hätten. Und
zum Beispiel jemand wie Sergej Losnitzer, der ja für viele eine Zeit lang auch als der ukrainische Regisseur galt, lustigerweise, weil er mit seinen Filmen immer wieder auf großen Festivals gezeigt worden ist. Ihm wurde jetzt der Vorwurf gemacht des Kosmopolitismus, und es ist ja interessant, weil seine Biografie ja auch etwas repräsentiert, was das ukrainische Kino über Jahrzehnte auch gewissermaßen ausgemacht hat. Die Frage, muss man in der Ukraine geboren sein, um ukrainisches Kino zu machen? So, warum gerät auch gerade jemand wie er jetzt so ins Zentrum, der mit Maidan einen der wichtigen quasi nationalen Chroniken gedreht hat für die jüngere ukrainische Geschichte?
Ich hole vielleicht noch einmal aus, wenn ich darf, in die
Sehr
Geschichte.
Gerne.
Und zwar zu Dovzhenko, dem Namensgeber des berühmten Studios in Kiew, zum Namensgeber des Archivs und zu einem der wichtigsten Vertreter der sowjetischen Filmavantgarde. und zu demjenigen Vertreter der sowjetischen Filmavantgarde, der es geschafft hat, nicht zuletzt in den philosophischen Arbeiten von Gilles Deleuze zu einem Aushängeschild einer etwas anderen Avantgarde zu werden, die nämlich nicht auf Montage und auf nur sozusagen Massage der Wahrnehmung im Hinblick auf eine Propaganda tätig war, sondern der Zeitbilder erzeugt hat und der sozusagen lange Einstellungen hatte und der auch in gewisser Weise ein reflektiveres Moment, ja, in diese Avantgarde reingebracht hat. Der ist eine unglaublich interessante Figur. Er ist, wie er selbst sagt, durch die Hintertür in die Revolution gekommen. Er war auf der Seite natürlich der ukrainischen Bewegung gegen die Bolschewiki und hat 1919 erst die Fronten gewechselt und ist dann natürlich zum Aushängeschild des russischen Revolutionskinos, weil so nennen wir das, ja. Also es gibt unterschwellig natürlich, es handelt sich um ein absolut hegemoniales Kulturverhältnis. Russland macht sich selbst seit immer zum alleinigen, sozusagen zur führenden Macht innerhalb dieser Sowjetunion, und seit der postsowjetischen Zeit kämpft es sozusagen um diesen Anspruch, eben das alleinige Erbe letztlich anzutreten. Also dieses russisch-imperiale ist ein wahnsinniges Thema. Dieses Einvernommenwerden, im Schatten stehen, sich aus dem Schatten rausboxen und immer, wenn man sagt, hallo, hier bin ich, ich bin Ukrainer, Ukrainerin, sofort mit dem Vorwurf rechnen zu müssen, du bist ein Nationalist und das wird von uns nicht geschätzt. Und jetzt Losnitzer erfährt das ebenso. Genau, er ist in belarussischen Teil der Sowjetunion geboren. Er ist allerdings tatsächlich in der Ukraine sozialisiert. Er hat einfach relativ lang in Kiew studiert und das sind ja prägende Jahre. Seine Filmkarriere hat dann allerdings in St. Petersburg, noch Leningrad, begonnen, im Studio für Dokumentarfilm. Er ist jetzt ein Cannes-Regular und er ist natürlich der Prominenteste. Und er ist auch aus meiner Sicht für die deutsche Öffentlichkeit wahrscheinlich nach Präsident Zelensky und dem immer wieder sehr stark in den Medien vertretenen Botschafter Melnik für mich die drittstärkste Stimme letztlich, ja, für die ukrainische Sache. Es gab jetzt beim Go East Film Festival in Wiesbaden eine sehr ausführliche Diskussion, die organisiert war von der ukrainischen Filmszene, kann man sagen. Und die Begründungen dieses Boykottaufrufes, der auch jetzt gar nicht mehr Boykottaufruf genannt wird, sondern eben vorübergehende Suspension, die waren sehr vielfältig und die waren sehr sachlich geführt. Und es wurde zwar nicht die Diskussion geführt, ob Sergej Losnitzer Ukrainer ist oder nicht, aber im Hintergrund habe ich diese Diskussion geführt und habe versucht, einfach aus der Perspektive der Ukrainerinnen zu sehen. Und wenn man einmal diese Brille auf hat, muss man kein Herzblut kämpferischer Nationalist sein, um bestimmte Probleme zu haben. Hm. Das ist einfach so, ja.
Was ich interessant finde und was ja auch den Losnitzer mit einschließt, ist ja auch immer die Frage, weshalb man das nicht so leicht fassen kann, die Idee des ukrainischen Kinos. Es ist viel schwieriger als, sagen wir mal, was ist das deutsche Kino, das französische, das japanische. Inwiefern liegt das daran, dass wir auch lange Zeit so etwas wie ukrainische Sprache im Kino nicht hatten? Weil man muss ja wissen, dass das, was man als ukrainische Filme in der Sowjetunion produziert hat, vor allem dann russisch übersetzt werden mussten und erst in einer Synchrofassung exportiert, aber auch dann in der UdSSR gezeigt werden sollten.
Ja, ich glaube, das sind die fundamentalen zwei Probleme der ukrainischen Kultur insgesamt. Erstens, ich muss immer wieder von vorne beginnen, meine Namen zu nennen und die Namen vielleicht so auszusprechen, wie sie ukrainisch sind. Ich muss immer wieder überhaupt auf bestimmte Phänomene in der Geschichte, die als vernachlässigungswürdig galten, wieder auf den Tisch bringen, mit teilweise sehr brachialen, auch filmischen Mitteln, also zum Beispiel der Holodomor, ja, dieser Hungerkrieg sozusagen gegen die Ukrainer Beginn der 30er Jahre, oder auch die sogenannte hingerichtete ukrainische Renaissance, das war die Avantgarde in den 20er und 30er Jahren, die ja wirklich eine absolut modernistische Bewegung war und wo es eine linke künstlerische Bewegung war, die wirklich eine Alternative versucht hat zu sein in diesem ganzen damals ja auch schon kriegsschwangeren Kultur. Und gibt es zum Beispiel von dem Filmemacher, der jetzt auch bei der Berlinale mit seinem Dokumentarfilm war, dem Taras Tomenko. Dieser Taras Tomenko ist Philologe und hat einen Film gemacht über Slovo House, also über das Wort Haus oder das Haus Wort, wo sozusagen die gesamte ukrainische Künstlerinnenschaft von den Literaten über Maler, über Filmemacher tätig war. Und sozusagen die Geschichte des Hauses ist quasi die Geschichte des Terrors gegen die künstlerische Avantgarde. Ja, und diese sozusagen wunden Punkte, die müssen immer wieder neu erklärt werden. Und das zweite Problem dieses ukrainischen Kinos und der Kultur ist die Sprache an sich, weil es geht ja nicht nur um die sozusagen Unterdrückung der Nationalsprache oder des Ukrainischen in der Sowjetunion, sondern es geht ja darum, dass dieses Land heute auch einfach, also dass einfach ganz viele Ukrainerinnen bis heute Russisch sprechen, auch Russen sind. Und trotzdem jetzt angesichts dieses Krieges, ohne mit der Wimper zu zucken, sich als absolut ukrainische Staatsbürgerinnen betrachten. Also dieses Sprachproblem ist natürlich auch sehr hinderlich für jetzt eine ungebrochenere vielleicht auch Wahrnehmung. Ja, es ist immer ein Kampf um diese Identität, was immer die dann ist. Ja.
Ich finde es ja interessant, dass Sie sagen, dass auch die Generation von Loznitsa noch eine Regiegeneration ist, die in Russland ausgebildet worden ist. Wenn wir jetzt von den Regisseurinnen und Regisseuren sprechen, die jetzt in den letzten Jahren als ukrainisches Kino auf den Festival reüssiert haben, dort Preise gewonnen haben, dann ist das ja schon eine Generation, die in der Ukraine ausgebildet worden ist. Heißt das, dass das auch einen Einfluss hat auf die Art, was sie erzählen, die Themen, die sie setzen und die Art und Weise, wie sie sich diesen Themen nähern?
Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass diese so sehr starke ukrainische aktuelle Filmbewegung sehr viel stärker mit den wirklich fortschrittlichsten Filminstitutionen zu tun haben. Also namentlich mit den drei Filmfestivals, die sehr wichtig sind. Molodist in Kiew, DocuDays auch in Kiew und das Odessa Filmfestival, das internationale. Bei all diesen drei Festivals hat sich von Anfang an eine gute Filmindustrie, also Plattformen einfach für europäisches Kino, für Arthouse-Kino, für Koproduktionen herausgebildet. Unglaublich aktiv, die jungen, ich wollte schon sagen automatisch die jungen Frauen, weil einfach wahnsinnig viele von Vertreterinnen des ukrainischen Kinos, nicht nur auf Regieseite, sondern gerade auf Produzentinnenseite, was eine gewisse Ausnahme darstellt, Frauen sind. Die haben einfach irrsinnig viel auf die Beine gestellt, was Förderung betrifft und sind auch bis kurz vorm Krieg teilweise an den internen Streitereien im Kultursektor oder im politischen Leben an der Ukraine auch ein bisschen gescheitert daran, überhaupt als nationalkulturelle Erscheinung dargestellt zu werden, weil die waren schon einen Schritt zu weit. Ja? Die hatten die Eurimash-Förderung, aber haben darum gekämpft, die ukrainische Filmförderung zu bekommen. Und die Ukraine hat das damals ein bisschen verpasst und deswegen die Jungen auch ein bisschen hängen lassen. Es tut aber jetzt auch natürlich keinen Abbruch, dass die alle sagen, also bei uns herrscht die pure Konsolidierung und wir müssen da weitermachen.
Einblicke in die ukrainische Kinolandschaft, die Vergangenheit, aber auch vor allem die Gegenwart mit Barbara Wurm. Vielen Dank für die Zeit.
Gerne.